Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze ist mein Name und ich habe heute zwei besondere Gäste. Besonders nicht nur, weil sie schon mehrmals bei mir zu Gast waren, sondern weil sie ein Buch geschrieben haben. Bei mir zu Gast sind heute Daniel Jovanov und Tobias Escher mit ihrem Buch Der Abstieg. Hallo ihr zwei.
Hallo Sven.
Ja, siehst du wohl, es kommt doch.
Höflich auf den anderen gewartet.
Ja, beide. Ihr seid sowas von höflich. Das finde ich doch klasse. Wo ihr gerade so schön höflich zueinander seid. Tobias, wie seid ihr aufeinander gekommen? Wie auf die Idee, zusammen ein Buch zu schreiben?
Tatsächlich ist das relativ unspektakulär gewesen, weil es war so, dass ich für den Rowohlt Verlag schon zwei Bücher geschrieben hatte. Ja. Und im Verlag kam dann so die Idee auf, ob man nicht ein HSV-Buch machen könnte. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, dass ich bestimmte Dinge über den HSV nicht gut genug weiß, als dass ich darüber ein Buch schreiben könnte, über den eventuell damals noch nicht feststehenden Abstieg. Und dann bin ich dann relativ schnell auf Daniel gekommen, weil ich dessen Arbeit auch schon länger verfolgt habe, auch schon seit er bei goal.com war. Und dann haben wir uns quasi zusammengetan und beide jeweils unsere Expertise in dieses Buch reingeworfen.
Daniel, das Buch, das handelt ja vor allen Dingen über die letzten 9 Jahre. Komischerweise genau die Zeit, die ich mich auch ja so ein bisschen schreibend und redend mit dem HSV befasse. Ich habe genannt, das war so ein kleines Gruselkabinett, was man da so über sich ergehen lassen kann. Hast du das schon von anderen auch gehört?
Ja, habe ich. Dass viele gesagt haben, dass man diese Zeit vor allem nochmal so durchlebt hat. Und ich glaube, das macht das Buch irgendwie auch spannend und erzählt halt eine ganz interessante Geschichte, die man so nachempfinden kann, wenn man das alles nochmal liest, weil ich habe auch beim Schreiben, das ging Tobi wahrscheinlich ähnlich, auch beim Schreiben noch viele Sachen nochmal nachrecherchieren müssen und nochmal nachlesen müssen und sich dann auch bei einigen Spielen nochmal tatsächlich so vor Augen geführt, wo war ich da, wo habe ich die gesehen, wo war ich, als der HSV gegen Fulham rausgeflogen ist, was habe ich gerade gemacht, als Didi Beiersdorfer und Bernd Hoffmann sich zerstritten haben und was habe ich über diese ganze Zeit eigentlich damals gedacht? Und ich glaube, das war so eine Art auch von Zeitreise. Und wenn man dann so zurückdenkt, denkt man sich, wow, also der HSV war tatsächlich irgendwie ein Top-Verein in der Bundesliga und auch international angesehen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Ja. Bei Daniel weiß ich es relativ genau, weil er ja auch sehr oft bei mir zu Gast war in den letzten 5 Jahren. Tobi, auch wir haben schon mal drüber gesprochen. Dein Verhältnis zum HSV, ist es ein besonderes Verhältnis oder ist für dich der HSV ein Verein wie jeder andere, den du taktisch beobachtest?
Jein, würde ich dazu sagen. Also ich bin kein HSV-Fan und ich war auch als Jugendlicher oder Kind kein HSV-Fan. Aber dadurch, dass ich auch im Dunstkreis von Hamburg aufgewachsen bin, war der HSV quasi das erste Stadion, wo ich war. Mhm. Interessanterweise Volksparkstadion nicht bei einem HSV-Spiel, sondern damals bei einem St. Pauli-Spiel war mein allererstes Fußballspiel, als sie mal für ein paar Spieler in das Volksparkstadion ausgewichen sind. Kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen. Aber natürlich einfach durch diese Nähe, weil ich eigentlich die letzten 20 Jahre fast ununterbrochen in Hamburg gewohnt habe, mhm. Ist dann natürlich noch eine persönliche Nähe da zum Verein, klar.
Ihr habt euch also zusammengefasst, keinen wird es wundern, dass sich die Spielaspekte, da hat sich Tobi mehr drum gekümmert, um das Drumherum im Verein, der Daniel. Wie ist die Abstimmung zwischen euch gelaufen? Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, um auch die Wertigkeiten irgendwo 1:1 herzustellen oder in etwa herzustellen, Daniel. Habt ihr da täglich miteinander konferiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, auch das war eigentlich relativ unspektakulär. Also wir haben uns da einen roten Faden irgendwie überlegt, wie erzählen wir diese Geschichte. Und die Geschichte ist ja nun mal da. Man muss sich halt nur die interessanten oder für uns relevanten Aspekte rauspicken, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst bei einem Buch in der Länge jetzt, kann man die gesamte Geschichte des HSV ja nicht erzählen. Das sind ja noch ganz, ganz viele Geschichten, die wir auch einfach gar nicht mehr reinpacken konnten. Und wir haben uns halt für bestimmte Kapitel oder bestimmte Geschichten entschieden, wo wir den Fokus drauflegen. Und dann hat jeder gesagt, den und den Aspekt bearbeiten wir. Am Ende haben wir das in einen Topf geworfen, haben das noch jeweils gegenseitig ergänzt und dann war das Buch relativ schnell auch fertig. Also es ist auch nicht allzu viel Zeit da gewesen nach dem Abstieg, um das Buch zu schreiben. Mhm. Das ist uns, glaube ich, dann auch relativ schnell irgendwie gelungen, das dann aufzuschreiben. Und wir haben ja noch
kurz nachgefragt, Daniel, habt ihr jetzt wirklich erst nach dem Abstieg angefangen zu schreiben? Oder, weil eine meiner Fragen, die ich mir so notiert hatte, wie hätte das Buch geheißen, wenn der HSV nicht abgestiegen wäre? Also habt ihr jetzt erst angefangen, als der Abstieg im Mai feststand, oder wart ihr da schon relativ weit fortgeschritten?
Nee, also mit dem Schreibprozess waren wir noch nicht weit fortgeschritten, weil es auch noch nicht wirklich klar war, ob sich das konzeptionell dann komplett verändert und ob es dann überhaupt irgendwie einen Bedarf gibt, die Geschichte zu erzählen. Also die Geschichte ist ja trotzdem interessant, aber es wäre halt mit dem Ausgang der HSV schon wieder geschafft und weiß man, also da wissen wir beide ja nicht, wie der Verlag dann entschieden hätte, ob sie gesagt haben, das Buch ist trotzdem interessant, aber mit dem eigentlichen Schreibprozess haben wir beide dann schon später angefangen. Tobi hatte ja noch mit der Weltmeisterschaft noch einiges zu tun. Und insofern war da tatsächlich nicht allzu viel Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein halbes Jahr dran sitzt und daran schreibt, sondern wir hatten wirklich wenige Wochen, wo wir mal so richtig uns dran setzen mussten und intensiv geschrieben haben.
Wow, hätte ich nicht gedacht. Tobi, geht dir das mittlerweile, das ist jetzt dein drittes Buch? Das ist richtig, ne? Was du geschrieben hast, geht dir das jetzt schon relativ flott so von der Hand? Oder wie machst du das? Du hast ja auch auf mehrere Zeiten jetzt dich nochmal zurückversetzen müssen über die taktischen Entwicklungen und was da gespielt wird, da gehst du ja drauf ein. Wie lange arbeitest du an so einem Kapitel über eine Saison, wie da gespielt wurde?
Dieses Buch war tatsächlich ein bisschen anders als die anderen beiden, wie Daniel das gerade schon angedeutet hat. Normalerweise hat so ein Buch schon eine relativ lange Vorlaufzeit. Also mein zweites Buch, Zeit der Strategen, war im März erschienen. Und das Abgabedatum für das Manuskript war Anfang November. Also da lag mal muckelig ein halbes Jahr dazwischen, wo dann nochmal korrigiert wurde, wo dann nochmal überarbeitet wurde und so weiter. Jetzt hatten wir Abgabedatum Mitte Juli. Nach Ende der WM haben wir es komplett abgegeben. Und erschienen ist es Anfang September. Also das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Also gerade auch, wenn du bedenkst, okay, wir haben es erst den Auftrag bekommen, 3 Monate vorher und nicht wie bei den anderen Büchern, wo ich dann wirklich ein Jahr mir Zeit nehmen konnte und mir das wirklich strecken konnte. Ja. Dementsprechend kann man das überhaupt nicht vergleichen. Dementsprechend war das jetzt auch so eine richtige Akkordarbeit, also dass man wirklich dann sich überlegt hat, okay, was schreibe ich, welche Spiele muss ich gucken, dass man das dann alles abgearbeitet hat an 2 bis 3 Tagen und dann das Kapitel quasi einmal komplett durchgerockt hat.
Mal Hand aufs Herz, Tobias, wenn du da jetzt nochmal so drüber nachdenkst, was du da jetzt reingeschrieben hast, wenn du ein bisschen mehr Zeit gehabt hättest, hättest du da was anders gemacht oder würde da ein bisschen was anderes bei rauskommen oder hast du irgendwas vergessen?
Klar. Nee, vergessen nicht, also das glaube ich nicht. Es sind natürlich, dadurch, dass es so ein im Verlagssprechen Schnellschuss ist, sind ein paar Fehler drin. Ich finde keine gravierenden Fehler, aber es wurde schon negativ angekratzt. Ich habe zum Beispiel diesem Spiel über Fulham, das muss ich auf meine Kappe nehmen, da steht einmal Aston Villa statt Fulham im Text. Ja, das ist halt so ein Fehler, der passiert dir nicht, wenn du das Buch noch 2-3 Mal mehr liest so, und wenn dann noch ein weiterer Korrektor drüber liest. Solche Kleinigkeiten dann eher, aber vom Großen und Ganzen her ist die Geschichte auch, das ist auch das, was Daniel mir gesagt hat, als wir damit angefangen haben. Im Grunde war es, habe ich ja auch dadurch, dass Spielverlagerung 2011 begonnen hat und ich als Hamburger da die meisten HSV-Spieler von uns analysiert habe, war das eigentlich eher so ein Auffrischungsprozess. Also es war jetzt nicht, dass ich noch irgendwas Neues großartig recherchieren musste, sondern ich musste mir nochmal ein paar alte Spiele angucken. Aber es war größtenteils noch, als ich dann die alten Artikel von Daniel alle durchgelesen habe und alle meine alten Artikel waren dann noch sehr viel präsent. Da war dann noch vieles so, okay, aha. Daran kann ich mich noch erinnern. Also das war schon ein Unterschied, wenn du jetzt ein Buch hast, wo du halt nochmal komplett bei Null anfangen musst. Also das war wirklich, wir hatten, die Expertise war schon da. Also ich wusste, dass, ich konnte mich darauf verlassen, dass da, wenn Daniel sein Kapitel abgibt, dass da dann wirklich alles drinsteht, was dann auf der vereinspolitischen Seite passiert ist. Ja.
Daniel, gleiche Frage nochmal an dich. Du hast ja sowieso, ja, ich weiß nicht, wann hast du angefangen zu schreiben? Also ich kenne dich jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Wann hast du richtig angefangen, über den HSV zu schreiben?
Das war 2012, als ich bei Goal eingestiegen bin.
Ja, das war dann ja schon fast, als ich auch mit dem HSV-Talk angefangen habe. Das war, glaube ich, Anfang 2013. Also waren wir fast zusammen da angefangen. Auch diese Vorgänge, die jetzt vor deiner aktiven Zeit als Journalist waren, wie hast du dich da nochmal reingelesen oder reingearbeitet? Hattest du dann bestimmte Quellen oder wie hast du das gemacht?
Also ich habe mich natürlich auch mit einigen Verantwortlichen der damaligen Zeit getroffen und weil du gerade, Tobi, auch die Frage gestellt hast, was würde man anders machen? Was ich auch anders machen würde, hätten wir jetzt einfach mehr Zeit gehabt, dann hätte ich natürlich noch viel tiefer recherchieren können, weil es gab natürlich einige, die gesagt haben, ich sag jetzt mal so HSV-Insider, die haben jetzt gesagt, naja gut, allzu viele Neuigkeiten präsentiert ihr da ja nicht, aber es ist natürlich auch ganz schwierig, bei so viel, was ja schon bekannt ist, dann nochmal irgendwie eine Goldgrube irgendwie zu finden und dann nochmal ein ganz großes Thema nochmal auszupacken. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele Sachen, die einfach dann noch nicht durch eine Rechtsabteilung durchgehen, weil da einer sagt, naja, wenn ihr das so und so nicht beweisen könnt oder wenn ihr das und das Schriftstück nicht wirklich parat habt, dann könnt ihr das nicht schreiben, weil ansonsten wird es geschwärzt oder irgendeiner klagt dagegen. Und genau das war sozusagen die Herausforderung. Einerseits viele Informationen gesammelt durch viele Gespräche, die ich geführt habe mit Verantwortlichen auch aus der damaligen Zeit und Beteiligten. Und andererseits, was dann halt alles so erzählt wird und was man auch wirklich reinschreiben kann. Und es gab halt ganz, ganz viele Geschichten und Anekdoten, wo ich mir gedacht habe, die gehen viel zu sehr ins Persönliche. Und das ist eigentlich viel zu sehr eine persönliche Demontage von einzelnen Leuten, dass ich darauf einfach auch verzichtet habe, da jetzt einzelne, Geschichten da auszupacken über den einen oder anderen, sondern es ging vielmehr um den Handlungsstrang zu erklären, wie dieser Verein, und das ist ja auch der Untertitel, wie Funktionäre diesen Verein ruiniert haben. Und ich glaube, da hat sich der Erzählungsstrang, den wir gewählt haben, ist eigentlich schon ganz richtig so gewesen. Also wir hatten jetzt leider nicht genügend Zeit, um da jetzt so ein investigatives Buch draus zu machen. Aber der letzte Satz unseres Buches lautete ja auch, Fortsetzung folgt. Man weiß ja auch nicht, was in der Zukunft noch alles so an Geschichten aufploppen, die man eventuell verarbeiten kann.
Über das, was nach dem Veröffentlichen dieses Buches geschehen ist beim HSV, da werden wir auch nachher nochmal kurz sprechen, um vielleicht da auch so den Faden schon wieder aufnehmen zu können. Tobias, was mich noch interessieren würde, ist die Wertigkeit des Fußballs innerhalb dieses Vereins. Ihr habt euch jetzt ja aus zwei verschiedenen Richtungen diesen Niedergang in Anführungsstrichen des HSV oder dem Abstieg des HSV genähert. Ist da der Fußball wirklich der untergeordnete Teil, weil ja auch die Unterschrift lautet, wie Funktionäre einen Verein ruinieren und nicht Trainer oder Spieler? Wie siehst du das von der taktischen Warte aus?
Ich finde, das ist immer zusammenhängt natürlich. Das ist auch was ich jetzt durch dieses Buch und durch diese Kombination auch von der Sichtweise von Daniel und von mir so gemerkt habe, wie viel da einfach aneinander fließt, wie viel dann wirklich wie stark diese jahrelange Suche nach einem Sportdirektor, man hat ja eigentlich nie so richtig den neuen Dieter Beiersdorfer nach 2009, hast du, glaube ich, gefunden, wie das dann einfach nach unten weitergegeben wird, also wie dann dadurch, dass kein Sportdirektor da ist, ist keine sportliche Linie da, dadurch ist kein Trainer, dadurch ist kein gleichbleibender Kader da, und das hat dann wieder Einfluss auf die Taktik. Da kann man, glaube ich, gar nicht so sagen, okay, das eine hat eine höhere Wertigkeit als das andere, sondern das hängt halt alles irgendwo miteinander zusammen. Und natürlich kannst du auch erfolgreich sein in einem schwierigen Umfeld, das ist ja gar keine Frage, aber es ist natürlich, hast du natürlich Stolpersteine, die miteinander zusammenhängen, klar.
Daniel, eine Frage, ich habe ja vorhin nochmal auf Twitter gebeten, ein paar Fragen zu stellen zu diesem Thema. Eine fand ich ganz interessant und die dreht sich auch um den Anfang des Buches. Hätten sich damals Hoffmann und Beiersdorfer nicht überworfen, wäre dieser Abstieg folgerichtig denn ausgeblieben, oder war einfach diese ganzen Vorgänge schon so weit vorangeschritten, dass das dieser Bruch auch so ein bisschen unvermeidbar war?
Schwer zu sagen, weil auch das, glaube ich, haben wir im Buch ja noch an einigen Stellen nochmal konkretisiert. Der Bruch zwischen Dietmar Beiersdorfer und Bernd Hoffmann begann eigentlich noch viel früher. Also das, was wir dann 2009 beschrieben haben, war nur noch die Spitze des Eisberges. Aber es begann eigentlich noch viel früher. Es gibt da eine Geschichte von 2007, wo Thomas Doll noch Trainer war und wo eigentlich Einigkeit herrschte zwischen Bernd Hoffmann, Katja Kraus und Dietmar Beiersdorfer, dass Thomas Doll entlassen werden soll. Das war irgendwann im Winter. Ich glaube, der HSV stand auf dem letzten Tabellenplatz. Und dann erfuhren Hoffmann und Katja Kraus aus der Presse, aus einer Nachricht, dass Didi Beiersdorfer der Öffentlichkeit gesagt hätte, er geht mit Thomas Doll doch in die Rückrunde. Und das war ein riesiger Schock zwischen allen, weil es war einfach anders abgesprochen. Aber die Beiersdorf hatte sich da von jemandem überreden lassen oder von jemandem beraten lassen, das doch mit Thomas Doll weiter zu versuchen. Dieser Versuch scheiterte und darin sahen sich dann auch alle anderen bestätigt, dass Dietmar Beiersdorfer mit seinen Einschätzungen über sportliche Dinge häufiger falsch lag. Und das steigerte sich dann auch von Jahr zu Jahr und von Entscheidung zu Entscheidung, die dann in 2009 gipfelte, als das Vertrauen zwischen dem Vorstand überhaupt nicht mehr vorhanden war. Aber zur Frage, wie wäre die Geschichte denn anders verlaufen? Also es ist immer sehr hypothetisch, aber was wäre denn passiert, wenn es die Papierkugel nicht gegeben hätte? Was wäre passiert, wenn Guido Mell im Halbfinale den Ball richtig klärt? Oder was passiert, wenn ein weiteres Tor fällt? Ich kann mir noch erinnern, ich glaube, Piet Heuper hatte in dem Spiel auch noch am Ende irgendwie noch so eine Chance, den Ball reinzuschießen, dann läuft die Geschichte wahrscheinlich anders. Also es sind so viele Kleinigkeiten, ist sozusagen der Ausgang der HSV-Historie abhängig, dass man das nicht wirklich genau sagen kann. Aber wir haben uns tatsächlich im Erzählstrang dafür entschieden, das an der Papierkugel zu machen, weil es auch so eine Art von es ist ein Bestandteil der HSV-Geschichte und symbolisiert auch irgendwie diesen kuriosen Niedergang, weil das auch nicht so ein Niedergang ist, der wirklich mit sehr viel Pech und sehr viel, dass man immer nur schlecht war, sondern es sind dann auch kuriose Dinge passiert. Auch das halt, die Fans werfen eine Papierkugel aufs Feld und es gibt eine Ecke. Und das zieht sich ja durch die weiteren Jahre. Also ja. Rucksack und so weiter, das haben wir ja alles miterlebt. Also es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die den HSV-Abstieg sozusagen ermöglicht. Ermöglicht ist das falsche Wort, aber
befeuert haben.
Ja.
Nennen wir es so. Wir machen kurze Pause und wollen dann nochmal über bisschen so in die Thematik des Buches einsteigen und ich habe da auch noch so ein paar Fragen von den Hörern, die ich dann euch auch noch stellen möchte.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Der Abstieg heißt der heutige Titel des HSV-Talk auf meinsportradio.de, weil bei mir sind Tobias Escher und Daniel Jovanov, die ein Buch geschrieben haben, über das wir heute sprechen wollen. Natürlich nicht nur darüber, aber vor allem. Und jetzt habe ich nochmal eine Frage an den Daniel. Daniel, häufige Trainerwechsel und diese Unstetigkeit, hat da eine Mannschaft überhaupt eine Chance, erfolgreichen Fußball zu spielen? So auch im, wenn man so über die Elbe hinweg guckt, so in die anderen Richtungen der Republik. Hast du da Vergleiche, wo sowas funktionieren könnte oder funktioniert hat?
Also es gibt natürlich die zahlreichen Trainerwechsel haben natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, wie der HSV gespielt hat und dass er sehr viele Entwicklungen im Fußball auch verpasst hat und dass die Mannschaft verunsichert war. All das ist nicht zu bestreiten. Auf der anderen Seite muss man immer die Frage stellen, warum kommt es eigentlich so häufig zu Trainerwechseln oder warum kam es so häufig dazu? Und eine Antwort darauf, die das Buch, glaube ich, gibt, ist halt der Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Also wie stark ist ein Trainer? Wie wird er gestärkt? Welche Leute stehen ihm zur Seite? Wie ist es mit dem Sportchef? Wie ist das Verhältnis zum Vorstand? Und da ist, glaube ich, ganz massiv dann zu sehen, auch dieser Bruch, was ich gerade schon gesagt habe mit 2007, da fing es schon an, man war trotzdem noch relativ erfolgreich. Ab 2009 ging es dann stetig bergab mit dem Fehlen eines Sportchefs, mit sehr viel Unruhe, vereinspolitischer Unruhe und all das, was danach folgte, war sozusagen ein Mischmasch aus ganz, ganz vielen Ideen, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Strategien und sehr vielen politischen Eigeninteressen beim HSV, wo man sagen muss, da sind die Spieler meistens nur irgendwie ich sag jetzt mal, die ärmsten Schweine auf dem Platz, weil sie irgendwie ausbaden müssen, was unterschiedliche Leute, Verantwortungsträger sich dabei gedacht haben. Andererseits haben die Spieler natürlich auch irgendwann verstanden, wie sie Politik betreiben können und dass es sehr einfach ist, beim HSV eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu lenken, wenn man halt keine Lust mehr hat auf irgendeinen Trainer. Davon haben unterschiedliche Spieler auch schon Gebrauch gemacht oder beziehungsweise sich sehr gut gestellt mit irgendwelchen Trainern oder dessen Beratern oder wie auch immer und haben dadurch dann bessere Verträge gekriegt. Auch das war möglich. Also grundsätzlich ist das Problem des HSV so, dass er durch all seine unterschiedlichen Gremien und Facetten und all seine Bereiche sehr stark politisiert ist. Also man schafft es durch eine politische Annäherung, dadurch, dass man sich zu einer Seite bekennt, kann man sehr viel Vorteile erlangen oder eben Nachteile. Und das ist das macht das Arbeiten beim HSV sehr schwierig.
Schwierig ist das eine, Tobias, man hat teilweise das Gefühl gehabt, wirklich für Trainer war es unmöglich, beim HSV zu arbeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel an Armin Fee, der nach ganz kurzer Zeit schon teilweise wirklich nur noch kopfschüttelnd da gesessen hat, wenn er von links und rechts die Einschläge gespürt hat. Hast du da überhaupt eine Chance, eine Mannschaft vernünftig, taktisch, physisch und psychisch aufzustellen, um so ein Geschäft wie die Bundesliga bestehen zu können?
Schwierig natürlich. Was natürlich da mit hineinspielt, ist ganz stark die Wechsel in den Positionen darüber. Also wenn du dir nachher den Kader anguckst, dass der abgestiegen ist, der ist von 4 verschiedenen Trainern, von 3 verschiedenen Sportdirektoren zusammengebastelt worden, da hat jeder irgendwas reingeworfen. Und da ist natürlich dann, da fehlt dann der jegliche Kohärenz. Andererseits muss man da auch die Trainer nicht immer komplett freisprechen. Also es ist nicht so, dass der HSV in diesem Bereich immer Glück hatte. Also er hat da natürlich viele falsche Entscheidungen getroffen, aber vieles hat sich auch dann relativ schnell als nicht das entpuppt, was man sich versprochen hat. Zum Beispiel Bert von Marwijk, der viel Geld gekostet hat, der die große Lösung sein sollte und bei dem man dann relativ schnell festgestellt hat, der macht relativ wenig, was Trainingsinhalte angeht und was auch Trainingsintensität angeht. Das ist halt dann immer so eine zweischneidige Sache. Du kannst natürlich die Trainer nicht ganz freisprechen von dem, aber wenn du natürlich von oben herab keine Linie vorgegeben bekommst, dann ist es schwierig. Ja.
Wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Leute sollen ja auch noch, wenn es geht, ein bisschen was lesen in eurem Buch und das, wenn es geht, ja sogar auch noch kaufen. Aber trotzdem, Daniel, nach dieser Papierkugelgeschichte, was war für dich der nächste große Knackpunkt, wo klar wurde, wo es beim HSV hingeht oder dass es eben nicht mehr viel weiter gehen könnte? War das für mich immer noch so ein bisschen die Rückholaktion Van der Vaart oder hast du noch einen anderen Punkt, wo du sagst, oh ja, das war prägnant für die ganze Geschichte?
Naja, es fängt ja auch damit an, was passiert eigentlich nach der Zeit nach Beiersdorfers Ausscheiden. Und da erleben wir eine Phase beim HSV, wo es politisch sehr hoch herging, wo unterschiedliche Gruppen aufeinander eingeprügelt haben, mehr oder weniger. Also die Supporters auf der einen Seite, der Vorstand auf der anderen Seite. Jeder hat versucht, irgendwie sich möglichst ins Ziel zu retten und möglichst einen weiteren Vertrag zu bekommen. Das war ja auch das Ziel von Hoffmann und Kraus zu der Zeit. Die ganzen Entscheidungen, die da drumherum gefallen sind um eine Sportchefsuche, hat das Ganze nochmal bestärkt, dass es eigentlich ein riesiges Chaos war in dieser Zeit. Und dann, nachdem Hoffmann und Kraus dann entlassen worden sind, und da gibt es halt dann sehr unterschiedliche Gründe, sehr unterschiedliche Interpretationen der Lage. Hoffmann hat immer gesagt, der finanzielle Status des Vereins wäre gar nicht so schlecht. Jarchow und seine Nachfolger haben gesagt, wir stehen kurz vor der Insolvenz. Also irgendeiner von beiden hat dann nicht unbedingt die Wahrheit gesagt, beziehungsweise das einfach nicht richtig eingeschätzt oder sich vielleicht auch andere Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Also man hat immer, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, naja, wenn Hoffmann noch da gewesen wäre, der hat Arnes in 20 Millionen versprochen, der hätte die 20 Millionen auch besorgt. Die Nachfolger waren nicht dazu in der Lage. Weiß ich nicht, hypothetisch. Fakt ist nur, dass danach das große finanzielle Dilemma anfing, der Verein in allen Bereichen drastisch sparen musste und dann allerdings, anstatt wirklich mal drastisch zu sparen, und es gibt einen vergleichbaren Fall, an dem man sich sehr gut orientieren kann, weil bei Werder Bremen passiert nämlich genau das Gleiche zu der Zeit. Sie treffen eine falsche Entscheidung nach der nächsten, es wird finanziell alles weniger, sie sind nicht mehr in der Champions League, nicht mehr in der Europa League. Was macht Werder Bremen? Werder Bremen saniert sich ohne einen Investor. Was macht der HSV? Der HSV bedient sich der Hilfe eines Investors. übernimmt sich dabei mit all seinen Transfers, die er dann tut. Er steigert seine Gehaltskosten, er gibt wieder zu viel Geld aus und versucht immer möglichst schnell wieder dort anzuknüpfen, wo er mal war. Und das war der große Fehler. Und Raphael van der Vaart, du hast es gerade genannt, ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man deutlich machen kann, wenn man in der Gegenwart nach Lösungen sucht und diese in der Vergangenheit findet oder glaubt, diese in der Vergangenheit zu finden, dann hat es meistens nie geklappt. Und van der Vaart ist eigentlich so, wir haben das als den Sündenfall bezeichnet, weil sportlich eine Fehleinschätzung, wirtschaftlich eine Fehleinschätzung und dem Investor noch einen riesigen Einfluss beim HSV gewährt. Und danach nahm die Geschichte ja ihren Lauf.
Ja. Da kann ich noch einmal ganz kurz gerne unterstreichen. Dieser van der Vaart-Transfer ist für mich persönlich, also die Rückholaktion von van der Vaart ist sinnbildlich für das vieles, was Daniel gesagt hat. Und auch gleichzeitig war das der Moment, wo Kühne unumkehrbar war. Also es war halt nicht erst mit der Ausgliederung nach HSV Plus, die auch ein sehr großes Kapitel war, die auch ein sehr langes Kapitel bei uns im Buch ist. Aber ich glaube schon, dadurch, dass du vorher dieses Darlehen bei Kühne hattest, da hast du eigentlich schon dich in Teufelsküche gesetzt.
Was noch wichtig ist an dem Punkt, und das schreiben wir in dem Buch ja auch, ist, wie getrieben der HSV ist von Stimmungen und von vermeintlichen Stimmungen drumherum. Weil wir beschreiben das ja, die Aufsichtsräte, die sagen eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sie den Vertrag lesen, das können wir nicht verantworten, diesen Vertrag zu machen. Aber gleichzeitig wissen sie auch, wenn sie diesen Vertrag ablehnen und sie stehen sowieso schon in der Kritik, dann gibt es irgendwelche Fans und die jagen sie aus der Stadt. Und genau dieser Mechanismus, der da beim van der Vaart Transfer stattfindet, der wiederholt sich in den vergangenen Jahren immer wieder. Das aktuellste Beispiel ist Christian Titz, wenn wir zur Aktualität kommen wollen. Christian Titz, ein riesiger Hype um Christian Titz. Fußball besser gemacht, die Spiele sahen wieder besser aus und so weiter. Allerdings auch da wieder schon die ersten Zweifel von ganz bestimmten Gremien, die sagen, naja, schafft ihr das eigentlich dann in der zweiten Liga uns in die Bundesliga wieder zu führen? Aber es gab aus der Perspektive damals keine Alternative, als zu sagen, wir gehen mit Christian Titz in die neue Saison. Weil was machen denn die Leute? Ich meine, wir haben eine riesige Euphorie nach dem Abstieg. Was machen denn die Leute, wenn wir sagen, Christian Titz ist nicht mehr unser Trainer? Also man lässt sich immer wieder von Stimmungen leiten, von Euphorien, die entstehen. Und dadurch werden diese Fehlentscheidungen auch immer wieder begünstigt.
Über die Titz-Geschichte, die möchte ich jetzt nochmal ausklammern, da möchte ich am Ende nochmal zu sprechen kommen über die aktuelle Situation, weil das ist ja auch wieder alles andere als langweilig beim HSV, was momentan passiert. Aber man hat doch eigentlich immer wieder Möglichkeiten gehabt, einen Punkt zu setzen und zu sagen, wir stellen uns jetzt neu auf. Tobi hat eben schon HSV Plus gesagt und auch so hatte man ja auch mal eine ruhigere Saison dabei, wo man dann gesagt haben könnte, so jetzt packen wir mal wieder neu ein. Tobias, wo siehst du da die oder warum meinst du, ist das nie passiert? Ist das rein aus diesem politischen Eben und aus diesem Getriebensein, was Daniel eben beschrieben hat?
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und wir haben es ja auch gerade schon mehrfach genannt, dass halt immer wieder jemand Neues da war und der auch nie lang genug da sein konnte, um halt wirklich sich reinzufuchsen in seine Aufgabe. Das hat halt dann geschadet. Aber du bist halt wirklich beim HSV, hast du halt nie diese Ruhe, die andere Clubs ausstrahlen können, weil die einfach ein viel gefestigteres Umfeld haben.
Daniel, auch an dich nochmal eine ähnliche Frage. Also diese Möglichkeiten, irgendwo einzugreifen. Also HSV Plus, wir haben beide das ja nun sehr intensiv auch zusammenverfolgt, diese ganze Geschichte, ist ja nie umgesetzt worden. War da überhaupt die Chance, das umzusetzen? Oder haben wir Wähler und Mitglieder uns da bloß irgendwelchen Hirngespinsten hingegeben und Wunschträumen?
Einerseits muss man sagen, in der Nachbetrachtung war HSV Plus eine absolute Mogelpackung. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Geschichte erzählen wir ja auch. Es gab ja sehr, sehr viele Versprechungen. Es gab auch sehr, sehr viele Versprechungen in Richtung Dietmar Beiersdorfer. Klaus-Michael Kühne würde eine Starthilfe leisten. Der würde ihm die Möglichkeit geben, den Kader entsprechend umzugestalten. Was an diesem Moment gefehlt hat, war einfach zu sagen, auch von der Vereinsführung zu sagen, Leute, es gab eine Gruppe, die hat sich ganz bestimmte Ideen gemacht, wie wir den Verein aufstellen wollen, aber hier sind ganz bestimmte Dinge einfach nicht eingehalten worden. Ich habe keine Starthilfe, ich habe jetzt hier nur Stress mit dem Investor, ich muss mit Leuten zusammenarbeiten, wenn ich gar nicht zusammenarbeiten will. Und auch da gab es keine klare Linie, keine klare Ansage, keiner hat sich mal getraut, oder die Beiersdorfer hat sich damals nicht getraut. sozusagen die Wahrheit zu sagen, ja, die Öffentlichkeit vielleicht auch ein bisschen zu desillusionieren, dass es jetzt nicht so vorangeht, wie sich die Leute das vielleicht vorgestellt haben. Und auf der anderen Seite dann mit der Kombination, wir nehmen uns jetzt sehr viel Geld und basteln da und packen, füllen diese Mannschaft mal mit so ein paar Spielern, von denen wir glauben, sie haben Qualität, um möglichst irgendwie schnell wieder nach oben zu kommen, damit wir dann diese Ruhe haben. Und auch das war ein strategischer Fehler, weil ich auch glaube aus der Nachbetrachtung, dass die Vereinsführung damals über die Finanzen gar nicht so genau Bescheid wusste und das Geld so ein bisschen locker ausgegeben hat und dann immer wieder bei den Bilanzen sozusagen die Rechnung bekommen hat für das, was sie getan hat. Also da war auch das Insiderwissen, die Einarbeitung war auch viel zu kurz und die Personalauswahl, die getroffen wurde von HSV Plus, auch ein Mangel an Alternativen, muss man sagen, aber sie war völlig falsch, weil Dietmar Beiersdorfer war nicht so im Thema bei dem HSV, hat den HSV so auch nicht verstanden, finde ich, wie er ihn hätte verstehen müssen, um ihn sozusagen auf links zu drehen.
Ja. Nochmal an dich die Frage, Tobi. Hattest du irgendwo das Gefühl, dass der HSV mal vom Sportlichen die Möglichkeit gehabt hätte, dieser Vereinsentwicklung entgegenzutreten? Oder hat sich das, was oben passiert ist, immer auf dem Spielfeld wiedergespiegelt?
Das Problem ist immer, wenn es gut gelaufen ist, hatte man dann wiederum zu viel Euphorie gemacht. Also es gab ja dann auch, ich glaube, es war dann die zweite Saison unter Fink, wo man Siebter geworden ist, nur ganz knapp Europa verpasst hat, wo man dann aber auch wieder eine falsche Euphorie gezündet hat. Genauso nach dem vor der Abstiegssaison, in der Gisdol-Saison, wo man da sich ja so sensationell hat retten können mit wirklich einer wahnwitzigen Rückrunde. Und dann ist es wieder so ins Gegenteil umgeschlagen, dass man halt alles Negative ausgeblendet hat, auch die Vereinsführung, dann plötzlich Transfers, die vielleicht Sinn ergeben hätte, sein gelassen hat und gar nicht mehr nach links und nach rechts geguckt hat. Also es gibt ja mal beim HSV gibt es immer nur Extreme, habe ich manchmal das Gefühl bei dieser Betrachtung.
Mhm. Hätte da aber nicht auch so ein Gisdol sagen müssen, mal auch konsequent sagen müssen, pass mal auf Leute, so wird das nichts, so kann ich den Kahn nicht nochmal retten, wir haben da Übermenschliches geleistet, wir haben unheimlich viel von der Substanz gelebt, um jetzt den Verein in der Liga zu halten, das wird über die nächste Saison nicht gut gehen. Ist da nicht so ein Trainer gefordert?
Der Gisdol hat ja seine Wunschspieler bekommen, das ist ja auch so ein Problem vom HSV gewesen, dass er immer seinen Trainern, die sowieso nicht lange da waren, dass die immer ihre Wunschspieler bekommen haben, aber dass das nicht in ein größeres Konzept eingebunden war. Ja. Da wurden dann halt auch Entscheidungen getroffen, wie die Verlängerung mit Bobby Wood, die sehr zwielichtig waren und die auch sportlich gesehen nicht unbedingt Sinn ergeben haben und die sich dann in dieser Abstiegssaison negativ niedergeschlagen haben.
Diese Verlängerung mit Bobby Wood, Daniel, das ist ja auch so ein Thema für sich, da mit Berater, der sich dann eingebracht hat und Kühne beraten hat und so weiter, mit Struth. Nachbetrachtet irgendwo auch die letzte Möglichkeit in dem Moment auch verspielt, da nochmal gegenzusteuern, oder?
Ja, definitiv. Das war also die Phase Markus Gisdol und die enge Bindung dann. Also das war ja, wir haben das ja als auch die perfekte Symbiose bezeichnet, auch eine gewisse Art von Kapitulation des gesamten HSV. Wir haben das ganze Ding hier nicht mehr in der Hand, sondern wir werden hier von außen regiert, beziehungsweise der Trainer bestimmt maßgeblich die Vereinspolitik. Als dann die Ersten angefangen haben zu rebellieren, gab es eine Woche irgendwie Stress von den Zeitungen. Dann hat der Aufsichtsrat wieder seine Meinung dann geändert und den ganzen Kurs wieder geändert. Und letztendlich muss man auch sagen, dass Markus Gisdol dann in der Saison am Anfang ja dann doch nicht alle Spieler bekommen hat und deswegen auch ziemlich sauer und enttäuscht war, dass man die Hilfe von Kühne dann nicht mehr haben wollte. Also man hat dann Papadopoulos fest verpflichtet und ich glaube André Hahn und Bobby Wood verlängert, aber er hätte noch 3-4 weitere Spieler gewollt. Und das zeigt ja einfach nur, dass die Mannschaft schon da nicht so viel Substanz hatte, wie die Verantwortlichen geglaubt haben. Weil diese ganze Rückrunde war sozusagen ein emotionaler Kraftakt, der nicht, also da hat der HSV ja nicht fußballerisch überzeugt. Der war halt einfach nur dadurch überzeugt, dass er so viel Energie entfalten konnte mit seinem Publikum und innen drin in der Mannschaft, in der ganzen Organisation. Aber überzeugend war das ja alles nicht. Und du hast es schon gesagt, also umkehrbar ist es ja ab dem Zeitpunkt nicht, wo man Kühne so weit reingelassen hat. Und da war ja Kühne maßgeblich Bestandteil. Da war er in der Kommandozentrale. Also ich meine auch dieses Interview, was er damals gegeben hat. Ich kann mir noch an so viele negative Kommentare erinnern. Erstaunlicherweise sehen die Leute das heute ganz, ganz anders. Sie sehen es jetzt genauso, wie ich es damals schon gesehen habe. Die gesagt haben, nee, überhaupt, also überhaupt nicht. Der HSV hat überhaupt nicht seine Selbstständigkeit aufgegeben. Aber genau das hat er ja getan in dem Moment und hat sich dann von außen diktieren lassen, wie das Ganze zu funktionieren hat. Dann kann man die ganzen Leute aber auch rausschmeißen. Da brauchst du keinen Bruchhagen, brauchst keinen Todt. Man kann, hätte Volker Struth hätte auch Sportchef werden müssen dann in dem Moment. Aber auch so, da war man ja nicht konsequent. Und Kühne hätte Vorstandsvorsitzender sein sollen. Aber dann wäre es wirklich ehrlich gewesen. Da hätten die auch wirklich in der Verantwortung gestanden. Aber so war das eine außerparlamentarische Regierung quasi, die von außen das Ganze diktiert hat und Bruchhagen und Todt und wie sie alle hießen dann danach, mussten das ganze Ding ausbaden, was andere ihnen zum Teil aufs Brot geschmiert haben.
Ja, ich glaube, das war nochmal sehr deutlich und ich würde gerne nochmal ein kurzes Break machen und dann mit euch einmal noch über Feedback auf euer Buch sprechen und dann natürlich zur aktuellen Situation nochmal ein paar Worte verlieren, weil da gibt es ja auch so ein bisschen was zu besprechen.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze und bei mir zu Gast sind Tobias Escher und Daniel Jovanov, die zusammen den Abstieg geschrieben haben. Ein Buch, was den Untertitel trägt, wie Funktionäre einen Verein ruinieren. Es ist ja sehr provokativ, was ihr schreibt und auch gerade dieser Untertitel, Daniel. Wie war das Feedback? Ist von Vereinsseite irgendjemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch, du, das hättest du ja auch ein bisschen verkneifen können oder ist da Schweigen im Walde?
Also die Presseabteilung hat da schon nachgefragt und ist auch ein Paket an den HSV auch gegangen, ganz offiziell mit ein paar Büchern.
Ja.
Das heißt, die aktuellen Verantwortlichen haben das auch alle mal in die Hand gekriegt. Ein offizielles Statement gab es nicht. Es gab nur so informelle Nachrichten, die ich da bekommen habe von ehemaligen und schon ausgeschiedenen Verantwortungsträgern, die gesagt haben, also Hut ab, wie ihr das hingekriegt habt und das wirklich sehr, sehr, sehr nah an der Realität, beziehungsweise auch in vielen Teilen natürlich auch genauso wiedergegeben, wie es auch passiert ist. Da gab es schon sehr, sehr viel Lob, aber natürlich meistens informell, inoffiziell. Ein offizielles Statement gab es vom HSV nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht geben.
Tobias, wie ist das im Kollegenkreis? Wie kommt da dieses Buch an? Hast du da schon irgendwas gehört, also im Journalistenkreis?
Doch, durchaus positiv. Also das wurde auch schon gelobt, mit viel Kopfschütteln teilweise aufgenommen. Also gerade Kollegen, die jetzt beim HSV nicht so drin sind, ja. Haben dann gesagt, oh Gott, da kannst du ja nur den Kopf schütteln, das ganze Buch über. Kollegen, die beim HSV drin sind, muss man ehrlicherweise sagen, haben auch dann dabei gesagt, okay, habt ihr wirklich gut gemacht, aber es hat es für mich nichts Neues. Ist klar, wenn du damit täglich zu tun hast, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht das Buch, wo du jetzt 10 neue Dinge lernst.
Ja. Nein, muss ich auch sagen, ich habe es ja nun auch gelesen, ich habe es auch gerne gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es teilweise ein bisschen wehgetan hat, sich das Ganze nochmal wieder vor Augen zu führen, weil man ja relativ emotional involviert war, also ich so als Fan die ganze Zeit, aber ich habe teilweise sogar noch Blogbeiträge von mir aus den Zeiten nochmal rausgesucht, um mal nachzugucken, was hast du da eigentlich selbst beigedacht, aber ich kam dabei, Daniel, immer relativ dicht dran, das kennen wir aber auch schon länger, dass wir häufiger mal einer Meinung sind, Daniel, Anfeindungen aus Fankreisen, ist da, schlagen die Wellen da jetzt ein bisschen höher als normal, wenn du was schreibst, oder hält sich das in Grenzen?
Überhaupt nicht. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Nachricht von jemandem bekommen, der immer extrem sauer war über das, was ich geschrieben habe. Der es immer anders gesehen hat und immer der Meinung war, da steckt irgendeine böse Intention dahinter, der gesagt hat, also Hut ab, dass es nochmal so vor die Augen, sozusagen nochmal vor Augen gekommen ist, Schlag in die Fresse, so hat er es geschrieben und jetzt sind einige Dinge auch irgendwie klarer und es ist mir auch jetzt klarer geworden, das sind sozusagen die Aussagen desjenigen, der mir geschrieben hat, die ich auf die Gegenwart übertragen kann und mir jetzt einfach denke, okay, was passiert denn jetzt gerade? Also was haben wir gerade für eine politische Stimmung? Wer ist da gegen wen und was läuft da eigentlich? Und das wird alles über die Medien ausgetragen. Das war immer so und daran hat sich jetzt weiterhin nichts geändert. Also ich würde mal sagen, irgendwie 98% positive Reaktionen und 2%, die rumgepöbelt haben und gesagt haben, naja, irgendwie nichts Neues und uninteressant und kalter Kaffee und so weiter. Aber das ist wirklich marginal, was da an Feedback kam.
Ich habe tatsächlich was Unfassbares erlebt, also was hast du wahrscheinlich auch gesehen, Daniel. Bei Amazon hatte jemand ganz wütend irgendwie unser Buch bewertet. Ich hatte ja vorhin diesen Aston-Villa-Fehler erwähnt, den Fulham-Aston-Villa-Fehler, hat dann einen Stern gegeben, so wie kann dieses Buch nur, wie kann man so ein Buch schreiben? Und zwei Tage später hat er seine Rezension abgedatet auf 4 Sterne, hat gesagt, ich habe es weitergelesen, ist doch eigentlich ein ganz gutes Buch. Habe ich noch nie erlebt, dass irgendjemand im Internet sich eingesteht, dass er falsch lag.
Schön. Das ist
eine, gerade mit Amazon-Rezensionen.
Eine schöne Anekdote am Rande. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gekriegt. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ich habe ja den HSV-Verantwortlichen mal geraten, das Buch zu lesen. Sie werden es natürlich höchstwahrscheinlich gemacht haben. Aber sich danach auch mal eine Stunde hinzusetzen und sich zu überlegen, was man aus dieser ganzen Geschichte denn auch lernen könnte. Und daraufhin habe ich eine Antwort gekriegt. Ich würde ja gerne Daniel und Tobias mal als Sportdirektoren sehen und dann zu sehen, wie sie dabei verkacken. Was sagt man dabei, Tobias? Eigentlich könntest du es doch, oder?
Natürlich könnte ich, nein. Könnte ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Da fehlen mir dann viele, viele Dinge, gerade im wirtschaftlichen Bereich. Ist aber auch nicht mein Job. So. Das ist dann immer das ist so ein Totschlagargument. Ja. Ich glaube auch, ich schätze Ralf Becker, ich schätze ihn einfach, seine Idee vom Fußball auch und was er in Kiel geleistet hat. Ich glaube auch nicht, dass er so ein Buch schreiben könnte. Muss er ja auch gar nicht, weil wir beide haben unterschiedliche Jobs einfach.
Ist so, Daniel, wahrscheinlich stimmst du da relativ weit mit zu, ne?
Ja, das höre ich ja auch immer wieder. Also, dass dann Leute sagen,
mach es doch mal besser.
Mach du es doch und geh du doch in eine verantwortliche Position. Also, ich meine, das bewerten zu können, ist ja das eine, aber das dann auch umzusetzen, ich meine, auch man kann ja auch in der Bewertung sehr viel falsch machen und auch die Verantwortlichen haben in der Bewertung sehr viel falsch gemacht. Wenn man halt sehr tief drin in einem Thema steckt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut einschätzen, bestimmte Dinge und bestimmte Strömungen und deswegen machen wir ja genau das, was wir tun, dann ein Buch schreiben oder Artikel schreiben, wo wir die Dinge erklären, aber dass wir jetzt den Verein komplett auf links drehen könnten, also ich und Tobi jetzt, dazu fehlt uns Qualität auf ganz bestimmten Ebenen und wahrscheinlich auch 10 oder 20 Jahre Lebenserfahrung nochmal plus, weil um da beim HSV zu bestehen, muss man wirklich ein ganz dickes Fell haben.
Das Haifischbecken HSV. Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Mal sehen, wir werden wahrscheinlich immer noch mal den Kringel zum Buch wieder schlagen, aber die aktuelle Situation. Christian Titz ist schon mal wieder angezählt, Tobias. Sein System hat anfänglich relativ gut funktioniert, wenn man jetzt mal das Kiel-Spiel ausblendet. 4 Siege in Serie und jetzt kein Tor mehr und das 0-5 gegen Regensburg immer so ein bisschen gegenwärtig. Passt dieses System, was Titz spielen lässt, in die zweite Liga? Kann man das so überhaupt machen?
Ich glaube schon, dass es in die zweite Liga passt, weil du in der zweiten Liga eigentlich viele Teams hast, die relativ defensiv stehen, die versuchen im Mittelfeld den Ball zu gewinnen und dann schnell zu kontern. Und wenn du dann ein gutes Ballbesitzspiel hast gegen diese Teams und auch aus der Abwehr was aufbauen kannst, dann hast du da schon mal einen Vorteil. Dann kannst du genau das, was der Gegner nicht möchte, dass du es kannst, sagen wir es so. Das Problem ist, dass der HSV es noch nicht gut genug macht. Also der HSV ist noch nicht gut genug in dem, was er tut. Und dieses 0-5 war schon ein sehr starker Knackpunkt. Diese 0-5 gegen Jahn Regensburg, weil sie bis dahin sehr risikoreich gespielt haben und auch wirklich teilweise nur mit 2 Leuten hinten abgesichert haben und dieses Risiko war halt ihre einzige Möglichkeit, selber Chancen zu erarbeiten. Aber sie haben halt auch schon vor diesem 0-5 in den Spielen immer 2, 3 Riesenböcke geschossen und hatten dann Glück, dass der Gegner es nicht bestraft hat und das hat dann Regensburg gemacht. 5 Gegentore, zack. Und jetzt musste natürlich Titz so ein bisschen, auch um die Wogen zu glätten, nicht mehr ganz so viel Risiko gehen. Jetzt sind plötzlich die Außenverteidiger nicht mehr ganz so hoch. Jetzt sind die Mittelfeldspieler, lassen sich öfters fallen. Solche kleinen Mini-Details, die dich defensiv stabiler machen, aber die halt dann offensiv oder dann offensiv merkt, dann die Probleme noch viel stärker in den Fokus treten. Und deswegen hatten wir jetzt 2x 0-0. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie man diesen Teufelskreis defensiv stabiler stehen, aber dafür offensiv nichts hinbekommen, wie man den durchbrechen kann.
Du sollst keine Fragen stellen, du sollst Antworten geben, Tobias.
Ja, Antworten, ich finde immer, dass sie das, was sie in der Abwehr im Spielaufbau gut machen, auch mit diesem vorrückenden Pollersbeck, was ja sehr, sehr durchchoreografiert ist, dass diese Choreografie dann ab dem Mittelfeld ein bisschen fehlt. Also, ja, dass du dann Hunt und Holtby, die dann sehr viel Freiheiten haben, aber das funktioniert dann immer nicht so ganz im Zusammenspiel. Und du hast halt immer kein wirkliches Zusammenspiel im Mittelfeld mehr. Und dadurch, dass jetzt auch jeder Gegner eigentlich Santos in Manndeckung nimmt und man Santos halt nicht mehr diese Leistung zeigen kann, die er am Anfang der Saison gezeigt hat, hast du keine Wege mehr durch das Mittelfeld. Und da müsste man halt unbedingt ansetzen.
Gut, das ist doch schon mal ein Knackpunkt. Ich denke mal, da wird Herr Titz auch schon drauf gekommen sein. Aber, ja,
natürlich, klar.
Aber es ist natürlich auch die Problematik, wenn das Spiel wirkt dann ja immer sehr statisch, ne? Du gibst hintenrum immer die Bälle und schaffst nicht diese zweite Pressinglinie zu überspielen, um das mal so zu sagen. Um jetzt, also wenn du den Sechser anspielst, den Höherstehenden, dann einmal weiter auf den Achter, auf den Zehner, in die Neuner Position in die Box zu kommen. Genau, ja. Und da denkt man immer so als Zuschauer, das guckst du dir 20, 30, 40 Minuten an und dann muss doch mal was passieren. Gerade gegen St. Pauli war das dann sehr offensichtlich, dass es da einfach zu wenig war. Aber du hast ja schon mal einen Ansatz gegeben und Christian Titz hört uns ja regelmäßig, der wird darauf reagieren. Daniel, eine andere Frage, es wurde jetzt vor dieser Saison ein Transferüberschuss natürlich erwirtschaftet. Die Kaderkosten sind schon mal, ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten relativ sinnvoll abgesenkt worden. Ist das jetzt wirklich so ein kleiner Turnaround in der Vereinspolitik oder ist es einfach dem Umstand zweite Liga geschuldet? Siehst du da eine Entwicklung oder wie schätzt du das ein?
Also es war dringend notwendig, das so zu machen, wie es der HSV gemacht hat, dass er vor allem der erste richtige Schritt war, nicht mehr auf die Hilfe von Klaus-Michael Kühne zu setzen, dem klar die Grenzen aufzuzeigen. Auch wenn Hoffmann offensichtlich da auch irgendwie verhandelt hat über einen möglichen Anteilsverkauf oder eine Aufstockung, die er dann zur Abstimmung gestellt hätte. Aber es war erst einmal richtig, dem keinen großen Einfluss zu ermöglichen, sondern das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und ganz wichtig war natürlich auch, dass man so einige Großverdiener losgeworden ist. Das war schon mal der erste richtige Schritt. Und ich glaube, dass all das, was jetzt auch passiert ist, transfertechnisch, nur im Szenario zweite Liga möglich war. Also in der ersten Liga wäre man die ganzen Leute halt nicht losgeworden, wegen der bekannten hohen Gehälter und wegen der Herabsetzung der Gehälter, dann automatischen Herabsetzung, Reduzierung der Gehälter in der zweiten Liga. Insofern, die ersten Schritte sind getan, dass man das finanziell irgendwie überstehen kann. Ein Jahr, vielleicht auch noch ein zweites, aber mit sehr, sehr, sehr großer Mühe, weil da kommt noch ein Batzen auf den HSV zu im nächsten Jahr mit der Fananleihe, die zurückgezahlt werden muss. Aber all das, was sich jetzt aktuell abspielt, und das haben wir ja auch im Buch im Epilog nochmal so angedeutet und auch da, also ich glaube, da gab es am meisten Widerspruch zu der damaligen Zeit, als wir das veröffentlicht haben. Jetzt scheint sich das doch so ein bisschen klarer herauszukristallisieren, dass auch diese Einschätzung nicht ganz falsch war. Der HSV ist immer noch sehr, sehr politisch, durchpolitisiert durch alle möglichen Ebenen und hat halt noch nicht überall sozusagen die Bremse mal gezogen und sich von den Leuten getrennt, die man eigentlich gar nicht mehr haben will in der Organisation. Das hat einerseits vertragliche Gründe, auch finanzielle Gründe. Wie wird man einen Bernhard Peters los? Wie wird man auch einen Finanzvorstand nochmal los, wenn man den gar nicht haben will? Und das münzt sich jetzt irgendwie auch auf den Trainer um. Und wenn man die Zwischentöne genau hört, dann scheint es so zu sein, dass die Vereinsführung nicht so wirklich, von Anfang an nicht so wirklich hinter der Idee von Christian Titz stand, hinter seiner Arbeit.
Ich hab dieses Gefühl auch und den kann man sich wahrscheinlich auch momentan kaum entziehen, auch wenn ich da heute sehr viel Gegenwind geerntet habe. Dieses nicht hinter Christian Titz stehen, auch hinter seiner Arbeit, wenn man da jetzt wieder irgendwas Neues installiert, ich sag, nimm mal Tobias mit rein, wenn man jetzt einen Roger Schmidt oder einen Hannes Wolf oder wie sie alle da genannt werden, installieren würde, würde da nicht wieder komplett alles über den Haufen werfen, was man eventuell gerade erreicht hat? Oder würden sich diese Trainer an irgendwelche Vorgaben, wenn jetzt Peters mitgehen würde, die der vielleicht aufgestellt hat, zu halten haben? Geht ja eigentlich gar nicht.
Nee, geht auch gar nicht, nee. Es würde auch dann wieder natürlich ein kompletter Rückschritt sein, weil man natürlich jetzt wieder einen Kader gebastelt hat und das jetzt wirklich zum ersten Mal seit den Jahren wirklich einen Kader um einen Trainer gebastelt hat, der ja wirklich auf diesen Spielstil eigentlich auch ausgelegt ist. Und der Trainer hat ja auch Spieler bekommen, mit denen er dem Vernehmen nach nicht unzufrieden ist. Und das ist natürlich ein massiver Druck, aber wenn du jetzt natürlich einen Roger Schmidt, der wieder eine ganz andere Spielidee hat, die wieder sehr stark auf Pressing und genau, die wieder sehr stark auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, das ist dann wieder ein komplett anderer Fokus. Nicht, dass der nicht funktionieren könnte, weiß ich nicht, vielleicht würde der auch funktionieren, aber es wäre dann natürlich zumindest erstmal kurzfristig wieder so ein Schritt zurück in den alten HSV. Andererseits sehe ich, selbst ich mittlerweile als jemand, der immer sagt, gib dem Trainer viel Zeit, weiß halt, dass der HSV aufsteigen muss. Das ist halt wirklich alternativlos. Und dementsprechend sehe ich auch, dass man, wenn man die dann was am Trainer machen will, dann müsste man es bald machen.
Ist jetzt eine gemeine Frage, aber Tobias, glaubst du, dass der HSV mit einem Roger Schmidt oder wie er auch immer heißen mag, etablierten Trainer eine größere Chance auf den Aufstieg hätte, als er es jetzt hat mit dem Kader?
Glaube ich nicht tatsächlich, weil ich Titz schon schätze. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Also für mich ist es auch innerlich so sehr stark, dieses Spiel jetzt am Freitag gegen Darmstadt ist eine sehr starke Vorentscheidung, auch was ich innerlich denke, weil ich war am Anfang der Saison schon so, wow, ja, das ist halt schon sehr elaboriert, dieses System, und das hat auch sehr viele Vorteile. Aber jetzt halt dieses 0-5, wo dann alles zusammengekommen ist, das hat mich gar nicht so sehr überrascht, weil es halt wirklich sich angedeutet hatte, fand ich eigentlich in den Spielen dafür, kein 0-5, aber dass da doch mal ein paar Fehler durchrutschen. Mhm. Aber jetzt halt gerade diese beiden 0-0s haben jetzt bei mir so Fragezeichen aufgeworfen. Wenn sie jetzt natürlich wieder zurückkämen mit einer offensiv starken Leistung, dann wären diese Fragezeichen weg, und dann würde ich sie auch sagen persönlich, okay, macht mal weiter mit Titz. Alles andere würde jetzt in diesem Punkt keinen Sinn ergeben, aber es ist halt jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo ich halt diese Frage schwer beantworten kann. Ja. Weil nochmal so 0-0, wo sie offensiv keine Durchschlagkraft haben, da muss man auch irgendwann schon mal fragen, okay, hat er wirklich die Idee, wie er diese systemimmanenten Probleme beheben will? Ja.
Es wird spannend bleiben. Spannend bleibt es auch im Vorstand oder eigentlich ja nicht mehr. Einmal war man Tabellenführer und zack hatte man einen neuen Vorstandsvorsitzenden in der AG, Daniel. Diese Inthronisierung von Bernd Hoffmann in, wie viel waren das jetzt, 4 Akten, Wie haben wir damit umzugehen? Wie siehst du diese Geschichte und wie glaubwürdig ist das Ganze?
Ja gut, mit der Glaubwürdigkeit hat man natürlich ein gewisses Problem, weil die Aussagen ja schon auch sehr deutlich waren, dass Bernd Hoffmann sich ja eigentlich nicht wirklich um einen solchen Posten bemüht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja mehr oder weniger demokratisch legitimiert, weil er hat eine Mehrheit erreicht. Und es war ja auch klar, dass er eine stärkere Position einnehmen will im Aufsichtsrat und die Rolle des HSV e.V. auch stärker ausspielen will. Insofern, also er selbst hat mal dazu gesagt, es gab, glaube ich, keinen transparenteren Weg, an einen solchen Posten zu kommen, weil es hier war ja klar, welche Schritte er gehen muss. Mhm. Insofern, auf der einen Seite kann man sagen, naja, irgendwie klingt das alles nach House of Cards, auf der anderen Seite, er wurde gewählt, er hat alle möglichen, also hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, ist da, wo er hin wollte. Also ich meine, das war klar auch bei seiner Kandidatur. Jeder, der was anderes gesagt hat, also der hat irgendwie die Person Bernd Hoffmann nicht wirklich verstanden. Bernd Hoffmann ist ein Macher und kein Verwalter und auch kein Aufsichtsrat, sondern das ist jemand, der da reingeht und der auch unbequeme Entscheidungen trifft, und vor allem er trifft Entscheidungen. Die sind nicht immer richtig, aber er trifft zumindest welche. Und wenn ich mich an vorherige Vereinsführungen erinnere, die haben überhaupt keine Entscheidung getroffen, beziehungsweise immer erst gewartet, bis es schon fast zu spät war. Insofern ist das mit Bernd Hoffmann jetzt eine Chance, aber auch da haben wir ja auch im Buch wieder gesagt, es ist wieder eine Rückholaktion, das ist eine alte Persönlichkeit, die in der Geschichte schon mal aufgetaucht ist, mit der die Leute jetzt verknüpfen. Er dreht den HSV jetzt auf links und gibt nochmal irgendwie so ein Ziel aus, in 10 Jahren wollen wir unter den Top 20 der Europas irgendwie sein.
Erstmal Deutschland.
Jetzt sind ganz andere Vorzeichen, mit denen hier gearbeitet werden müssen, weil es geht darum, kann dieser HSV nochmal gerettet werden oder stürzt er komplett ab? Also ich finde, das ist die entscheidende Frage. Es ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine Lösung, da rauszukommen aus der Krise? Oder lautet die Zukunft des HSV Regionalliga-Derby gegen den VfB Lübeck?
Kann man sich das als HSV, ich habe es eben Tobias auch schon gefragt, überhaupt jetzt leisten, momentan einen anderen Trainer wieder zu installieren, Titz abzusägen und mit dem Kader jetzt vielleicht einen ganz anderen Fußball spielen zu wollen? Kann man das irgendwo auch nach innen verkaufen? Also jetzt den Fans, uns Fans, wir schreien sowieso alle Cedo Mordio, ist ja egal. Aber auch nach innen alles verkaufen, wenn man jetzt wieder in diese altbekannten Muster verfällt.
Ja, das, was du bei so Trainerwechsel immer hast, das ist ja dieser Trainereffekt, der sogenannte, der liegt sehr häufig daran, dass es jeder Trainer unzufriedene Spieler in seinem Kader hat, weil er nur 11 aufstellen kann und weil natürlich ein Lasorga wahrscheinlich sagt, er ist jetzt reingeraten, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe jetzt nur ein Beispiel genommen, weil der sagt, er will halt von Anfang an immer spielen und dann spielt er beim neuen Trainer von Anfang an und dann zeigt seine Formkurve nach oben. Also du kannst dann immer zumindest ein paar Spieler wieder ins Boot holen, die vorher vielleicht nicht im Boot saßen. Aber ich glaube, es wäre schon nach innen sehr dramatisches Signal, weil es, wie gesagt, es ist halt sehr viel auf diese Personale Titz reduziert worden. Das ist halt wie immer in Hamburg, er ist jetzt der Heiland gewesen und das ist natürlich auch intern dann so gesehen worden. Da würdest du dann so Spieler wie Christoph Moritz, der ja extra für seinen Mentor Titz gekommen ist, oder auch ein Luis Holpi, würdest du dann sehr vor den Kopf stoßen. Also es würde wahrscheinlich nicht nur auf positive Stimmen treffen.
Daniel, siehst du das ähnlich, auch aus vereinspolitischer Sicht? Du hast eben noch die Personalien Peters Wettstein angesprochen, die ja Titz damals installiert haben, die ja auch irgendwo auf der Kippe stehen und Wettstein ja schon seit Jahren, aber momentan der Überleber beim HSV ist. Wie weit kann Bernd Hoffmann da momentan, ohne das Restgebilde HSV kaputt zu machen, überhaupt durchfegen?
Also wichtig ist erst einmal, sich überhaupt, also der Ansatz ist ja richtig, sich von den Leuten zu trennen, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Deswegen habe ich im Sommer schon gesagt, diese Lösung mit Bernhard Peters ist schlecht, weil da ist jemand, der einerseits irgendwie den Trainer massiv irgendwie gepusht hat, andererseits sich vereinspolitisch eingemischt hat. Also so richtig vielleicht auch die Inhalte waren, die er da geäußert hat, weil Peters hat gesagt, wir müssen uns unabhängiger machen von Personen, sondern wir müssen eine übergeordnete Struktur haben. Genau. Das ist auch genau der richtige Ansatz. Das ist auch genau daran, woran der HSV krankt. Ja. Dass er sich selbst aber dass er selbst politisch aktiv geworden ist in dieser Phase. Und das war ein Interview mit Kalkül. Es gab an diesem Tag die Möglichkeit, in Frankfurt zu gewinnen. Die U19 hätte irgendwie, glaube ich, das Finale erreichen können, also ich weiß es nicht, es war schon sehr, sehr, sehr kalkuliert, wann dieses Interview auch erscheinen soll, damit es eine riesige Euphorie gibt und damit Bernhard Peters sich da auch in eine bessere Position bringen kann. All das war politisch motiviert und das ist halt dann genau der Fehler, der dann passiert. Also es ist erst einmal richtig, sich von den Leuten zu trennen, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann, weil das bringt einfach nichts, das bringt der Organisation nichts, wenn da ein Frank Wettstein sitzt, dem niemand so richtig vertrauen kann, wenn ein Bernhard Peters abgeschoben wird und den will eigentlich auch keiner haben und es bringt halt dann auch nichts, wenn man von Anfang an Zweifel hat und da nicht wirklich eindeutig hinter der Idee des Trainers steht oder eindeutig hinter seiner Arbeit oder sich vielleicht auch gestört fühlt davon, wie er sich öffentlich präsentiert, wie viele Interviews er gibt, dass er seine Buddies dazu geholt hat, dass jetzt nochmal ein Berater irgendwie da mitspielen kann und so weiter, der mit Bruce Holtby verbandelt ist und mit weiteren und mit Christoph Moritz und so weiter. Wenn man da nicht dahinter steht, dann muss man das Problem aktiv lösen und das nicht aussitzen. Und das, was beim HSV im Moment passiert ist, so meine Prognose ist, dass jeder weitere Sieg oder jedes weitere positive Erlebnis für Christian Titz eigentlich nur eine Fristverlängerung ist. Aber eigentlich ist die Entscheidung schon gefallen. Ja. Also so wie sich der Vorstand ihm gegenüber positioniert, sind das eindeutige Signale dafür, dass man mit der Art und Weise nicht unbedingt zufrieden ist. Und auch da gab es ja ein riesiges Thema, Kampagne hin oder her von irgendwelchen Medien. Diese Medien, die diese Texte dann schreiben, die schreiben sie nicht einfach so, die schreiben sie nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie zum Teil auch instruiert werden, das genauso zu machen oder eine Information bekommen, einen Hinweis, irgendeinen Link aus dem Vorstandsbüro, keine Ahnung, irgendeiner hat gehört, man mag den Titz gar nicht und dann geht man der Geschichte halt nach und recherchiert es halt weiter. Und da war die Bild-Zeitung einfach schneller als alle anderen und alle anderen sind jetzt irgendwie dann doch irgendwie aufgewacht und haben gesehen, naja, okay, es rumort in der Mannschaft, es rumort im Vorstand, Christian Titz, seine ganze Körpersprache strahlt ja irgendwie schon aus, dass er geschwächt ist, also ist ja irgendwas los. Und es geht gar nicht darum, dass man jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter ist, sondern auch das haben die Vorstände, oder das hat Ralf Becker richtig erkannt und auch die Spieler haben das richtig erkannt, wenn in den einigen Spielen die Gegner ihre Chancen konsequenter ausnutzen, dann steht der HSV jetzt nicht da oben, sondern es steht irgendwo unten. Und es lag sozusagen nur an Kleinigkeiten. Die Möglichkeiten für Heidenheim und für Bielefeld und Dynamo Dresden waren alle da, den HSV abzuschießen. Und geschafft hat es in dem Fall Jan Regensburg. Deswegen auch dieses große mediale Echo und diese riesige Kritik, weil das war jetzt nicht die Übermannschaft, von der man das erwartet hat. Insofern hat sich beim HSV schon einiges herauskristallisiert, was in den nächsten Wochen passiert. Und ich würde sagen, Christian Titz Zeit ist eigentlich abgelaufen. Nur noch Ergebnisse können irgendwie ihn retten, dass er das noch ein paar Monate länger macht. Aber ich glaube, dass der Vorstand schon eine andere Idee hat, von dem, wie er diese Position besetzen will.
Tja, Ich hätte jetzt gerne was anderes gehört, aber ich glaube dir, dass ich gehe da ein Stück weit mit und glaube auch, dass es so ist. Wissen tue ich, dass ihr ein tolles Buch geschrieben habt. Und bedanken möchte ich mich für ein schönes Gespräch oder tolles Gespräch mit euch beiden, wo ihr uns das Buch nochmal näher gebracht habt. Der Abstieg, man kann das in jedem Geschäft bestellen, Amazon oder sonst was, da habe ich es glaube ich hier. Kein Problem, kriegt man überall und es lohnt sich wirklich nochmal reinzugucken. Ich sage es ganz ehrlich, auch wenn es teilweise wehtut. Ich hoffe, wehgetan hat euch das Gespräch hier nicht. Weder den Hörern noch den Gästen. Und wenn ich es denn schaffe, gibt es auch demnächst mal wieder ein HSV-Talk, der sich vor allem mit dem, was da auf dem grünen Rasen passiert, auseinandersetzt. Und ja, herzlichen Dank, Daniel und Tobias, dass ihr da gewesen seid. Und bis demnächst hier beim HSV-Talk. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.